NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Mai 1710. Die Gründung der Charité in Berlin.
Wenn im Bauch, das weiß jeder Mediziner, etwas im Argen liegt, Magendurchbruch, Darmverschluss, dann wird's schnell unappetitlich. Die Charité ist eine unüberschaubare Ansammlung von Kliniken, Hörsälen, Verwaltungsgebäuden. Und wenn die Charité einen Bauch hätte, dann wäre er genau hier. Berlin, Bettenhochhaus in der Luisenstraße, tief im zweiten Untergeschoss. Die Leitstelle der Rohrpostanlage.
Die Rohrpost kann Materialien versenden mit Blut drin, mit Proben, Röntgenbildern, was eben kein E-Mail und Fax kann eben die Rohrpost.
Gerd Gohlke ist der Cheftechniker dieses gigantischen Gedärmgewusels. 30 Kilometer Stahlrohrgeflecht durchziehen den Charité-Campus mitten in Berlin. Darin werden täglich 3000 Sendungsbüchsen zuerst zu Gerd Gohlke gesaugt und von dort an den einprogrammierten Bestimmungsort geblasen. Verdauung per elektronischem Zahlencode.
Die wichtigsten Stationen, sicherlich die 1112, das Zytolabor. Die Rettungsstelle ist die 1601, 1208 Röntgen. Verstopfung haben wir denn schon. Können schon Proben rausfallen. Oder Lappen oder Blutproben waren auch schon drin gewesen.
Aber das ist ja noch harmlos. Da kann beim menschlichen Organismus viel mehr schiefgehen. Und um den dreht sich alles in der Charité, Deutschlands größtem und wohl berühmtesten Krankenhaus. 1,5 Millionen Patienten kommen pro Jahr hierher. 14.500 Mitarbeiter kümmern sich um sie, 7.300 Studenten lernen an ihnen. Eine Gesundheitsfabrik, auf deren Gelände heute vor 300 Jahren der erste Spatenstich getan wurde.
Charité ist der französische Ausdruck für Barmherzigkeit. Heute würde die Einrichtung vermutlich Charity heißen.
Charité hat einen Namen. Manchmal ist der Name nach außen glorreicher als nach innen.
Das Faszinierendste an dem Beruf, weswegen ich auch Arzt geworden bin, ist, Menschen helfen zu können. Es gibt nichts Schöneres, als Mediziner zu sein und dann Erfolg zu sehen.
Dabei waren die ersten Patienten damals in Preußen eigentlich zum Sterben in die Charité gekommen.
Die Charité wurde ja als Pestlazarett gegründet.
So Medizinhistoriker Volker Hess.
Das Haus war vor den Toren der Stadt, um dort die Erkrankten von der Stadtbevölkerung fernzuhalten. Der Gedanke von Behandlung oder Betreuung war damit überhaupt nicht verbunden.
Doch Berlin hat Glück. Die Pest kommt nur bis in die Uckermark. Kurzerhand erklärt der preußische König Friedrich I. das Gebäude zum Militärlazarett und Armenhaus.
Marie S., 22 Jahre. Gerötete Geschwüre im Schambereich. Farbloser Ausfluss aus denselben. Leichtes Fieber.
Und gerade junge, mittellose Frauen haben oft die Syphilis, eine gefährliche Geschlechtskrankheit, besonders verbreitet unter den Prostituierten der schnell anwachsenden Residenzstadt.
Es gibt Bordellkontrollen, es gibt eine Polizei, die Mädchen auf der Straße aufgreift, in die Charité bringt. Die Betreffenden kamen in einen großen Bettensaal mit 30 bis zum Teil 60 Betten.
Patient will man da nicht sein, zumal nur Quacksalber nach den Kranken sehen. So genannt, weil sie die Geschwüre mit hochgiftigem Quecksilber bestreichen. Der Körper, denkt man damals, werde von verschiedenen Säften reguliert. Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Gerieten die aus dem Gleichgewicht, müsse das Krankmachende mit aller Gewalt aus dem Körper herausgeschwemmt werden, notfalls eben mit Gift. Kein Wunder, dass zeitweise jeder dritte Patient die Charité Richtung Friedhof verlässt.
Was anderswo der Henker mit seiner Guillotine erledigt, das schafft in Berlin ganz allein die Charité.
So tuschelt man bald in der Stadt. Und wer trotzdem überlebt, darf noch lange nicht nach Hause.
Dann wurden die betreffenden Frauen herangezogen und mussten ihre Kur- und Verpflegungskosten in der Küche oder in der Wäscherei abarbeiten.
Doch auch im anderen Gebäudeteil, dem Militärlazarett, geht es alles andere als zimperlich zu.
Johann M., Soldat. In Schlesien verwundet durch Streifschuss am Oberschenkel, inzwischen Eiter bis auf den Knochen. Amputation nötig.
Operiert wird auf verwanztem Stroh. Narkosemittel kennt man nicht. Die Chirurgen fühlen sich wie auf dem Schlachthof. Und trotzdem, meint Medizinhistoriker Volker Hess, bildet sich just hier ein wichtiges Prinzip der modernen Medizin heraus – das Verallgemeinern.
Wer einen Ausschlag hat, kriegt dieses Medikament. Wer einen Knochenbruch hat, wird immer in gleicher Weise behandelt, was für uns selbstverständlich ist, was aber in der damaligen Medizin ungewöhnlich ist.
Denn die Leibärzte der Monarchen etwa oder die Kurpfuscher, die die Damen der besseren Gesellschaft bezirzen, behandeln ihre Patienten damals möglichst individuell. Hier ein Pülverchen, da ein Pflästerchen, Schwitzkur, Einlauf, Aderlass. Nicht so die Charité.
Man könnte etwas pointiert und ketzerisch sagen, dass die moderne Krankenhausmedizin eine Wurzel hat in der Militärmedizin oder in der Armenfürsorge, weil dort diese moderne Art, Gleiches gleich zu behandeln, entstanden ist.
Im 19. Jahrhundert setzt die Charité dann auch wissenschaftlich Maßstäbe. Das einstige Schmuddelspital arbeitet immer enger mit der neu gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität zusammen, der heutigen Humboldt-Uni. Die Theoretiker wechseln vom Katheder zum Krankenbett, die Praktiker bekommen eine systematische Ausbildung. Der Arztberuf gewinnt an Renommee.
Rudolf Virchow begründet die Zellularpathologie.
Emil von Behring besiegt die Diphtherie.
Robert Koch entdeckt den Tuberkuloseerreger.
Gelehrte aus aller Welt pilgern nach Berlin, denn hier können selbst sie noch etwas lernen. Der Chirurg Ernst von Bergmann etwa, an der Charité seit 1882, lässt sich an der Decke seines Operationssaals eine Glasscheibe einbauen und von Studenten wie Kollegen bereitwillig auf die Finger schauen.
Wenn wir heute immer von Halbgott in Weiß reden, dann ist dieser Halbgott ein Chirurg. Also das ist natürlich der Siegeszug der neuen Chirurgie, die auf den Erkenntnissen der Bakteriologie in der Lage ist, plötzlich Dinge zu tun, die vorher unglaublich waren.
Keimfreiheit ist das Gebot der Stunde. Geräte werden unter Dampf sterilisiert. Schon seit 1890 trägt man an der Charité Gummihandschuhe im OP. Doch den Patienten reicht das nicht.
Höchstens 18 Kranke pro Zimmer.
Separate Waschräume und Toiletten.
Schluss mit dem Kasernenton.
Das fordert die Berliner SPD in einem Boykottaufruf von 1893. Denn gerade bei den Arbeitern ist die Charité noch immer gefürchtet. Nur seit Bismarcks Sozialgesetzgebung sind sie endlich krankenversichert.
Es verändert den Status des Patienten. Das ist nun kein armer Kranker mehr, der die Behandlung als Fürsorge erlebt, sondern das ist jemand, der eine Krankenkasse im Rücken hat und der Anspruch hat.
Und die Politik reagiert. Ab 1897 wird auf dem Berliner Charité-Gelände, das längst vom Rand der Stadt in ihre Mitte gewandert ist, gebaut. Innerhalb von 20 Jahren entsteht ein beeindruckendes Klinikareal in roter Backsteingotik, genutzt bis in die Gegenwart. In einem der Gebäude, dem Virchow-Weg 23, gehen heute die Studenten ein und aus. Woran man im Kaiserreich jahrzehntelang forschte, müssen sie schon nach dem ersten Semester Intus haben.
Das medizinische Wissen verdoppelt sich alle 6 Jahre.
So Gerhard Gädicke, Professor für Kinderheilkunde und Leiter des Reformstudiengangs Medizin. Anders als beim herkömmlichen Medizinstudium steht dabei die Praxis im Vordergrund. Auch hier will die Charité neue Wege gehen.
Man kann gar nicht so viel lernen, dass man ständig mit einem riesigen Wissen im Hintergrund damit fertig wird, sondern was man lernen muss, sind die Strategien, mit dieser Unsicherheit zu leben.
Silke Müller, 35 Jahre. Gestern Geburt von Sohn Max, Komplikationen durch unentdeckten Schwangerschaftsdiabetes. Sohn auf der Kinderintensivstation.
Auftritt Frau Müller. Vom Wehenschmerz noch leicht gebeugt, verunsichert, verängstigt und ziemlich sauer.
Ich hatte noch nie Diabetes, wieso habe ich denn plötzlich Diabetes? Ich verstehe es überhaupt. Das
würde ich Ihnen jetzt gerne mal erklären.
Nur, Frau Müller ist keine Patientin, sondern Schauspielerin, kinderlos und kerngesund. Ein Uniseminar zur Vorbereitung auf den Ernstfall, das gibt es in Deutschland nur hier, an der Charité. Verglichen mit den himmelsstürmenden Wissenschaftlern von einst, sind die Studenten heute richtig demütig geworden. Der Patient ein Partner, kein Objekt.
Klar wird es immer Fragen geben, die man nicht beantworten kann. Da sollte man gerade als Arzt auch den Mut haben, letztendlich zu sagen, nein, ich weiß es jetzt leider nicht oder ich belese mich erstmal nochmal oder ich verweise sie zum Kollegen. Es ist nicht so gut, sich hinzustellen und zu sagen, man weiß alles.
Das, was man völlig vergessen hat bei der früheren Ausbildung, sind die sozialen Kompetenzen, die Mediziner eigentlich haben müssen. Und das eben früh zu machen, das ist der generelle Wandel, der sich hier mit den Reformstudiengängen vollzogen hat.
Die sozialen Kompetenzen der Mediziner, In der Zeit des Nationalsozialismus versagen sie kläglich.
Frieda E., 26 Jahre, schwanger mit dem zweiten Kind, dem ersten fehlen Gliedmaßen. Abtreibung im fünften Monat angeordnet. Zwangssterilisation gegen den Willen der Patientin.
An der Charité werden aus Patienten Opfer, aus Ärzten Täter. Berühmte Gynäkologen wie Walter Stöckel, der auch den 6 Kindern der Familie Goebbels auf die Welt verhilft, setzen die Vorgaben der NS-Rassehygiene willfährig um.
Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend über ein wertvolles Volk kommen, das dann mit Riesenschritten seinem Ende entgegenginge.
Sie waren brave Bürger und sie waren deutsche Professoren. Das heißt, sie haben an der Stelle sich in die Pflicht nehmen lassen, ohne Widerspruch, teilweise vorauseilend mitgemacht.
Nach dem Krieg liegt die Charité bald nicht mehr in der Mitte Berlins, sondern wieder am Rand. Am Rand von Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR, direkt an der Grenze zum Westen. Und die ist bis zum Mauerbau 1961 noch durchlässig. Eine verlockende Perspektive, besonders für das gut ausgebildete Charité-Personal.
Die Leute hauten eben ab und das sprach sich dann rum. Man merkte es auch auf den Stationen. Dann fehlten die Ärzte, kamen aus dem Urlaub nicht wieder und es wurden immer weniger.
Henning Kammann arbeitet damals als Physiker in der Charité, später als Medizininformatiker und bleibt in einer Klinik, deren westliche Außenmauer identisch ist mit der Nahtstelle zweier Welten. So mancher Mauertote landet auf dem Seziertisch der Charité-Pathologen. Alle 20 Minuten rattert draußen die S-Bahn Richtung Bahnhof Zoo vorbei.
Da mussten wir immer Kontrollgänge durchführen, abends gucken, ob jemand das Oberlicht eines Fensters benutzte, um dann daraus über die Grenze zu kommen, was auch passiert war.
Doch die Nähe zur Mauer spornt das Regime erst an. Die Charité wird zum DDR-Vorzeigekrankenhaus ausgebaut. Technik vom Feinsten, keine Materialknappheit wie anderswo. 1982 schließlich die Eröffnung des neuen Bettenhochhauses mit 21 Stockwerken sichtbar bis weit in den Westen.
Vor 10.000 Bauschaffenden spricht Genosse Honecker. Er betont, dass dieses große Krankenhaus Zeugnis ablegt vom hohen technischen Können, von ausgezeichneter Qualitätsarbeit und solider architektonischer Gestaltung.
Freilich, das Vorbild des Gebäudes steht in den USA und auch die neu installierte Rohrpostanlage kommt vom Klassenfeind, von Siemens in der BRD. Allerdings, die Forschung in der Charité kann bis zur Wende international mithalten.
Charité Berlin, 300 Jahre alt. In Teilen baufällig, im Ganzen unterfinanziert. Im Stich gelassen von der Politik.
Heute sieht das Bettenhochhaus ein bisschen wie ein sturmreif geschossenes Schlachtschiff aus. Grüne Sicherheitsnetze hängen vor der Fassade, um die Passanten vor herabstürzenden Platten zu schützen. Innen bröckelt der Putz. Und zu allem Überfluss, meint der renommierte Transplantationschirurg Peter Neuhaus, muss man sich auch noch mit einem Gesundheitssystem kurz vor dem Exitus herumschlagen.
Ich darf fast nicht mehr machen, was ich für richtig halte, weil die Gesellschaft mir vorschreiben möchte, aus Kostengründen, aus Qualitätssicherungsgründen und so weiter, wie das zu passieren hat. Und ich muss funktionieren.
Doch auch wenn sich bei der Diagnose des Patienten Charité alle einig sind, bei der Therapie gehen die Meinungen auseinander. Mehr Geld vom Land Berlin? Die Privatwirtschaft anzapfen? Oder doch, wie immer wieder diskutiert wird, die Schließung einzelner Abteilungen? Volker Hess sieht's fatalistisch.
Der Charité ging es immer dreckig. Sie war immer unterfinanziert und sie war immer eine Sparbüchse. Als Historiker habe ich die unangenehme Botschaft, dass das ein Stück weit konstitutiv ist.
Immerhin, die Rohrpostanlage ist im Jubiläumsjahr 2010 von Grund auf saniert worden. Und das ist für einen so stattlichen Organismus, wie die Charité einer ist, ja auch nicht ganz unwichtig.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Gründung der Berliner Charité heute vor 300 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Dirigenten Otto Klemperer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.